Wir sind beim Abwarten in der Predigtserie zwischen Ostern und Pfingsten. Und wir betrachten heute wieder mal eine Person aus dem Neuen Testament. Etwas Abenteuerliches zum Thema Gott schreibt seine Geschichte. Und die Biografie, die wir ein Stück weit betrachten werden heute, ist möglicherweise eine überraschende, denn es handelt sich um die Geschichte von Paulus. Was machte Paulus in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten? Und wenn du da ein bisschen bewandert bist im Neuen Testament, da wirst du denken, ja, Paulus taucht aber eigentlich erst in der Apostelgeschichte so Ende Kapitel 7, Anfang Kapitel 8 auf, bei dieser Steinigung von Stephanus. Die Zeugen, die gegen Stephanus angetreten waren, steht in in Apostelgeschichte 7, ab 58, Entschuldigung. Die waren daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Das war sein jüdischer Name. Wir kennen ihn eher unter seinem internationalen griechischen Namen Paulus. Aber an diese Stelle wird er Saulus genannt von Lukas, der da schreibt. Was macht dieser junge Mann dann in seiner Vorgeschichte? Der hat eine Vorgeschichte. War der dabei bei der Kreuzigung? Lebte er in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten? Natürlich ja. Das war erst relativ kurze Zeit vor dieser Steinigung von Stephanus, zur anfänglichen Geschichte der Kirche in Jerusalem. Man geht davon aus, dass Paulus so um die 10 Jahre nach Jesus geboren wurde. Und das bedeutet, wie alt war Jesus bei der Kreuzigung? 33 um und bei. Paulus also irgendwie Anfang 20. Seine Eltern, das waren Juden. Der ist geboren und zumindest als Kind aufgewachsen in einer Stadt namens Tarsus. Das ist im heutigen südöstlichen Türkei. Eine wohlhabende Stadt, eine erfolgreiche Stadt, eine Kulturstadt, vergleichbar mit Athen oder vielleicht mit Alexandrien in Nordafrika. Und der Paulus bzw. Saulus, der würde dann als jüdischer Junge von dem 5. bis zum 12. Lebensjahr geht er in die Grundschule, wo er dann Schriften und Traditionen des Judentums kennenlernen würde. Und dann ab 13, wenn das akademisch gut aussah bei den Jungs, dann sind sie in die fortgeschrittene Schule gegangen, meistens dann auch in Jerusalem. Und das war der Fall bei Paulus. Das war ein kluges Kindchen. Und der ist dann vermutlich mit 13, 14, 15 nach Jerusalem geschickt worden, wo er dann sein Rabbinestudium angefangen hat. Und wir lesen von ihm selbst, und das wird mein Haupttext, ehrsinnigerweise, wo wir jetzt die Zeit vor Pfingsten betrachten. Mein Haupttext kommt heute aus Apostelgeschichte 22, wo Paulus das uns selbst erzählt, oder vielmehr er erzählt es den Juden, die angesammelt waren an dieser Stelle, in großer Aufruhr im Tempel von Jerusalem. Und Paulus erzählt, wer er ist, wo er herkommt. Ich bin ein Jude wie ihr, sagt er. Geboren wurde ich in Tarsus, in der Provinz Zilizien. Aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem, vermutlich so ab seinen Teenagerjahren. Mein Lehrer war kein geringerer als Gamaliel, den wir kennen aus Apostelgeschichte 5. Bei ihm erhielt ich eine gründliche Ausbildung in dem Gesetz. das uns von unseren Vorfahren her überliefert ist. Und ich kämpfte leidenschaftlich. Wofür? Für Gottes Ehre. Genauso wie ihr alle, sagt er den Juden, die ihn am liebsten steinigen wollen, wie ihr heute tut. Wozu führte diese Leidenschaft für Gottes Ehre hin? Bei diesem eifrigen jungen Mann, der gelernt hatte unter Gamaliel. Es führte, nächstes Bild, dieser Eifer für Gott war es auch, der mich dazu trieb, mit allen Mitteln gegen die neue Lehre, das ist die Lehre um Christus herum, vorzugehen und ihre Anhänger mit unerbittlicher Härte zu verfolgen. Männer wie Frauen ließ ich verhaften und ins Gefängnis bringen. Wo war Paulus bei der Kreuzigung von Jesus? In aller Wahrscheinlichkeit in Jerusalem. Wir können das nicht 100% sagen, aber in aller Wahrscheinlichkeit in Jerusalem. Vielleicht hat er sein Studium so beinahe abgeschlossen und vielleicht kam er in den Genuss, mal anfängliche Verantwortung zu tragen. Kurz mal angehalten an dieser Stelle, um zweierlei anzumerken. Erstens, was war seine Motivation bisher? Was hat er erzählt aus Apostelgeschichte 22, weshalb er diese neue Lehre, die Christen, verfolgt hat? Das war aus seinem Eifer für Gott. Und das dürfen wir interessant finden. Also eifrig sein um die Ehre Gottes ist keine Garantie dafür, dass wir die Dinge richtig sehen. Also wenn sein Beispiel für eins steht, dann das. Er war eifrig bis zum geht nicht mehr für Gott. Und wie er später feststellen wird, da kommen wir noch dazu, der war völlig auf dem Holzweg, in dem er die Christen verfolgt hat. Aber, zweite Anmerkung, er war eifrig für Gott. Und er war mit besten Ansichten unterwegs, auch wenn er das auf ganz schräge Weise, wenn er auf ganz schräge Weise Gott im Wege stand oder die Entfaltung von dem Reich Gottes förmlich widerstanden hat und die Christen verfolgt hat. Er war aber in seinem Herzen eifrig für die Ehre Gottes. Und ich glaube, das hat Gott auch gesehen. Ich glaube, das ist nicht umsonst, dass er Saulus bzw. Paulus sich ausgesucht hat und ihn dann im weiteren Verlauf der Geschichte ihm vom Pferd fallen lassen hat. Also Paulus zwischen Ostern und Pfingsten. Der ist ja irgendwie als Student oder als Berufsanfänger unterwegs. Und das, was ich unterstreichen möchte in unserer Serie, in diesem Abwarten, er hatte keinen blassen Schimmer von dem, was ihn erwartet. Der hatte null Vorstellung darüber, was um die nächste Ecke wartet, in diese Zeit des Abwartens zwischen Ostern und Pfingsten. Wir gehen durch das Leben. Das ist Gottes Absicht, ganz stark vermute ich das. Wir gehen durch das Leben, wir können nicht nach vorne blicken, wir können nur nach hinten sehen, wir können nur die Vergangenheit betrachten. Wir sind nicht dazu ausgestattet, wie Gott selbst irgendwie in dem Zukunft und jetzt und der Vergangenheit gleichzeitig zu leben. Wir sehen nur, wenn man so will, wir fahren und können nur im Rückspiegel schauen. Und das, was um die nächste Ecke ist, das, was zu Gottes Geschichte gehört, das weiß nur Gott. Und wenn Paulus Geschichte uns eins beweist, dann ist es das. Wir wissen nicht, was Gott in unsere Geschichte hineinschreibt. Er ist es, der selbst schreibt wir sind an seiner Geschichte beteiligt. Ich meine, das ist die Größenordnung seiner Gnade. Wir dürfen dabei sein. Aber es wäre falsch zu denken, ich oder wir sind irgendwie in der Hauptrolle. Gott schreibt seine Geschichte und in der Hauptrolle ist der Sohn, den er zu uns gesandt hat. So, ich stelle jetzt uns die Frage, bei dieser Geschichte, die Gott schreibt. Wir sitzen in unserer Zeit des Abwartens. Wir sitzen in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und wir können sehr wohl im Rückspiegel schauen. Und wir wissen, was hinter uns gewesen ist. Wir wissen, wie sich die Vergangenheit entfaltet hat, persönlich sowie für uns als Gemeinde. Was ist um die nächste Ecke? Was schreibt Gott um die nächste Ecke für dich und für mich, für uns? Was schreibt Gott um die nächste Ecke für Itzehoe und Umgebung? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Ich habe selbst das ist keine Antwort auf die Frage, das ist nur ein vages Bild. Aber es ist trotzdem ein Bild, das ich gerne ein bisschen Raum geben möchte an diese Stelle. Denn es ist letztendlich ein Bild, nicht letztendlich, sondern ganz genau, haargenau. Es ist ein Bild, das mich persönlich hierher gebracht hat. Und ohne dieses Bild wäre ich nicht hier. Das ist nämlich ein Bild von einem Regen, das Gott, nach meiner Überzeugung, senden wird. Uns. Im Christuszentrum, nicht so hoch, in Umgebung. Und es handelt sich nicht einfach um einen Wunsch von mir oder irgendwie so ein geistliches Gefühl. Das bezieht sich auf etwas, was ich erlebt habe vor 4 Jahren mittlerweile. Ich war in Brasilien auf einen Missionseinsatz. Die Woche war fast zu Ende und das werdet ihr, glaube ich, mögen. Ausgerechnet auf dem Klo. Also nicht auf dem Töpfchen, aber im WC beim Händewaschen. Also fast so skurril wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus auf dem Pferd. Diese Woche war, diese Einsatzwoche war zu Ende. Und ich stehe da und wäsche mir die Hände. Und ich kann euch nur sagen, ich habe die Gegenwart Gottes auf eine Weise erlebt, dass ich nur 4, höchstens 5 Mal im Laufe meines Lebens erlebt habe. Ich glaube, das ist fast zwecklos zu versuchen, das zu beschreiben. Aber es war schwierig, auf die Füße zu bleiben, angesichts dieser gewaltige, ehrfürchtige Schwere der Herrlichkeit Gottes. Und ich spürte, wie Gott zu mir in meinem Inneren sagte, ich werde meinen Regen fallen lassen in unerwarteten Orten. Ich werde meinen Regen fallen lassen in unerwarteten Orten. Und er hat zu mir am Tag danach über das Christuszentrum gesprochen. Und ich meine, das ist eine lange und komplizierte Geschichte. Es gehört sehr viele Menschen und sehr viele Entscheidungen dazu, dass es überhaupt dazu kam, dass ich hier stehe. Aber ich stehe hier aufgrund dieser Begegnung mit Gott in Brasilien auf dem Klo. Und ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Ich weiß nicht, was Gott um die nächste Ecke hat. Das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe, das zu wissen. Aber ich bin hier mit der persönlichen Überzeugung, dass Gott zu mir darüber gesprochen hat, dass er sein Regen schenken wird an unerwarteten Orten. Ich bin mir relativ sicher, etwas empfunden zu haben, wie dieser Regen sich erleben lassen wird. Das ist kein Riesensturm. Das ist kein norddeutscher irgendwie Nordseeküstensturm, wo der Regen so horizontal auf einem raufstürmt und die Brille total unsichtbar macht. Ich glaube vielmehr, dass das mit einem Frühlingsregen vielleicht zu vergleichen ist. Ein sanfterer Regen, aber dennoch ein Regen, das Lebenskraft schenkt und bringt und verteilt. Ein Regen, das Leben erneuert und erfrischt. Und ein Leben, das auch Gottes Reich, ein Regen, das Gottes Reich auch offenbart. Ein Regen des Lebens. Ist das ein Lied? Des Segens war das, genau. Ja. Also ein Regen des Segens, das ist gut, das nehme ich mit. Und ich glaube, viele von uns werden nass werden durch diese Regen, so wie das zukommt, wie auch immer das aussieht. Ich glaube, viele von uns werden diese belebende, wiederherstellende, lebensschenkende, vitalmachende Regen erleben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass welche auch außerhalb von unseren Reihen, die noch gar keine Ahnung haben von dem, was um die nächste Ecke auf sie wartet, wie der Paulus, dass sie auch nass werden von diesem Regen. Da rechne ich fest damit. Und das finde ich erst recht spannend. So wie viele Paulusse oder Paulines gibt es in unserer Umgebung, die noch überhaupt keine Ahnung haben, dass sie nass werden durch ein lebensspendende, neu vitalisierende, segensreiche Regen Gottes. Ich glaube und ich habe auch Sehnsucht danach, dass wir zusammen mit neuen Leuten, dass wir erleben werden, wie Gott uns ein ganz anderes Verständnis schenkt von ihm selbst, von unserem Leben, von unserer Anbetung, bestimmt auch. Womit ich überhaupt nicht Liedgut im Sinne habe. Also bitte nicht hören, das, was ich nicht gesagt habe. Es geht mir nicht um neue Lieder oder neue Stil, überhaupt nicht. Also von mir aus soll das nur mit alten Liedern stattfinden. Das geht mir nicht um Liedgut, sondern es geht mir um das Leben und die Anbetung. Offene Herzen, die auf ganz neue Weise sich gen Himmel strahlen und Jesus preisen. Ich habe so viel Vorfreude über diese Zeit, über diesen Regen. Wie auch immer der kommt, wie auch immer das aussieht. Ich glaube, wir springen jetzt mit einem Auge auf die Uhr. Wir springen über zwei Seiten rüber, Michael. Und ich unterschreibe einfach noch einmal, wie auch immer das jetzt kommt. Wir werden feststellen, so mit zunehmenden Schritten oder wie Gottes Geschichte sich zunehmend entfaltet in uns und durch uns. Wir werden immer mehr feststellen, dass er derjenige ist, der schreibt. Dass Jesus der Hauptcharakter ist in dieser Geschichte, nicht wir selbst. spannend, die Beziehung zwischen Pfingsten und Ostern zu betrachten angesichts dessen, was noch davor kommt. Gottes Geschichte besteht daraus, dass der Vater seinen Sohn sandte in die Welt. Da feiern wir Weihnachten. Gott sandte seinen Sohn, um dieses neues Leben zu ermöglichen. Und der Sohn gab sein Leben hin für uns, damit wir versöhnt werden dürfen mit dem Vater. Damit das neue Leben eine absolute feste Basis hat. Nicht in unserem Machen und Tun, sondern in der Gnade Gottes. Seine Auferstehung feiern wir zu Ostern. Und dieser Sohn, der sagte seinen Nachfolgern, ich werde weggehen. Johannes 16, die haben das alles nicht verstanden und haben Angst gekriegt. Was, wie weggehen? Du bist doch der. Und Jesus sagt, nein, ich muss weggehen, denn sonst kommt der Nächste nicht. Sonst kommt der Geist nicht. Und der ist der, der euch wirklich helfen wird. Und ihr werdet Dinge erleben, über das hinaus, was ihr mit mir erlebt habt. Also der Vater, der sandte den Sohn. Der Sohn gab seinem Leben. Und bevor er uns verlassen hat, der sandte den Geist, der zu Pfingsten kam. Und die Menschen erst recht auf eine ganz neue Art und Weise Herzen oder die Gesetze Gottes, die Geistesgesetze Gottes in ihren Herzen geschrieben hat und hat die Menschen herausgeschickt in die Welt. Der Vater, der den Sohn sandte und der Vater und Sohn, die den Geist sandte. Der Geist, der sendet auch, der sendet dich und mich und uns und alle, die mit Christus unterwegs sind. Wir sind auch gesendet in die Welt hinein. So schreibt Gott seine Geschichte. So lautet die Geschichte. Mit Jesus im Zentrum. Und eines Tages geht die Geschichte zu Ende. Und dann wird der Lobpreis erst recht. Dann wird die Anbetung erst recht herrlich werden. Mit allen Nationen. Und wo ist Jona? Vielleicht werden manche davon an der Stelle sich zurückerinnern und denken, ja, weißt du was, als wir uns per Zoom damals bei Lockdown uns kennengelernt haben, unterschiedliche Nationen um diesen Thron Gottes am Ehren und Preisen. Da führt seine Geschichte hin. Daraufhin schreibt der Chef mit Christus im Zentrum. Ich wollte eigentlich fast die ganze Apostelgeschichte 22 vorlesen, aber das lassen wir mal. Hausaufgabe. Apostelgeschichte, wie viel zu Hause lesen? Apostelgeschichte 22 zu Hause nachlesen. Paulus erzählt einfach seine Geschichte, ist ganz spannend. Du kannst es im Echt in Apostelgeschichte 9 lesen, aber ich finde das ganz erfrischend, wie er es selbst aus seiner Biografie mit dem Blick im Rückspiegel, wie er selbst sagt, und so war das für mich. Und das habe ich erlebt. Und ja, zum Schluss will ich auf die Rolle von Paulus eingehen. Gott hat ihn als Werkzeug betrachtet. Nicht als Hauptfigur, sondern als Werkzeug. Und wenn du die Geschichte, seine Begegnung mit Gott auf dem Weg nach Damaskus kennst, dann wirst du dich vielleicht an einen Typen erinnern, das ist ein Glaubenshelden von mir, der heißt Hananias. Der wird nur zweimal erwähnt, einmal in Apostelgeschichte 9, einmal in Apostelgeschichte 22, wo Paulus seine eigene Geschichte erzählt. Und ein paar Tage, drei Tage, nachdem Gott Jesus Paulus begegnet ist, oder umgekehrt, kriegt Hananias eine Botschaft von Gott und Gott sagt ihm, geh du mal zu dem Paulus, der seit drei Tagen nichts mehr sehen kann. Und bete für ihn, denn er ist mein ausgewähltes Werkzeug. Dankeschön. der ist mein ausgewähltes Werkzeug. Und Hananias ganz verständlich sagt, hallo, das ist doch derjenige, der die Christen verfolgt. Und Gott sagt, ja, stimmt, und geht trotzdem. Denn ich habe mit ihm etwas vor. Und Hananias, der geht hin und legt ihm tatsächlich die Hände auf und es fallen die bekannten Schuppen ihm oder etwas wie Schuppen von den Augen. Paulus sieht wieder und wird getauft. Und damit fängt seine Geschichte mit Jesus wirklich an. Mit all den Höhen und Tiefen und all dem Herrlichen, was er erlebt hat, all den Problemen, die er erlebt hat. Ich bin total gespannt darüber, im Laufe der Zeit herauszufinden, wer Gott in unsere Stadt und unsere Umgebung noch alles in seine Geschichte hineinschreiben will, den wir noch gar nicht kennen. Wie viele Werkzeuge sind da draußen, die wir noch überhaupt nicht kennen? Da muss ich an einen Typen denken, ich weiß überhaupt nichts von ihm. Südländische Typen, den sehe ich immer mal wieder bei mir in der Umgebung. Der hat zwei riesen Bulldogs oder Pitbulls oder irgendwie. Und der sieht, der ist nicht unter den Freundlichen. Und ich segne ihn innerlich, denn gerade solche Typen, die will ich im Reich Gottes sehen. Und ich glaube, Gott hat mit gerade solchen Typen auch, nicht nur, aber auch etwas vor. So, Hände hoch, wer kennt den Namen Billy Graham? Hände hoch, wer kennt den Namen Albert McCain? Haha. Albert McCain ist der, der Billy Graham eingeladen hat in die Veranstaltung, wo er sich bekehrt hat. Albert McCain ist der Hananias, wenn man so will. Und Gott hat beide benutzt. Und es ist Gott, glaube ich, Schnuppe, ob du ein Billy Graham bist oder ob du ein Albert McCain bist. Hauptsache ist, wir lassen uns gebrauchen von ihm, während er seine Geschichte schreibt. Und Micha, wenn du das schöne Blumenbild zum Schluss nochmal zeigen könntest. Ich will es zu diesem Regenbild noch einmal zurückbringen. Ich weiß natürlich, wie es dir jetzt damit geht. Das ist etwas, das ist mir sehr bewusst, das ist etwas sehr Subjektives und auch etwas, ich sagte es eingangs, etwas Vages, das für mich persönlich eine ganz große Bedeutung hat. Vielleicht sagst du, oh Mensch, das holt mich wirklich ab, da bin ich total gespannt darüber, was Gott tut und es erfüllt dich mit Glauben und Hoffnung und vielleicht bist du schon dafür zu beten. Vielleicht sagst du, eher, da hätte ich Verständnis für, wenn du sagst, eher so auf coole norddeutsche Art, naja, das werden wir mal sehen. Ne? Also im Laufe der Zeit werden wir schauen, ob das so stimmt oder nicht. Ich sag mal, ohne diese Haltung gäbe es keine Überraschung nachher. Also ich bin der Überzeugung, Gott wird Unerwartetes tun. Wenn wir alle das erwarten, dann ist es nicht mehr unerwartet. Also irgendwie liegt es an der Hand, dass da eine Überraschung mit dabei sein wird. Ich weiß nicht, ob das zur Beruhigung dient. Ich kenne diese Spannung aus meiner Biografie. Diese 4-5 Mal, wo Gott mir so deutlich etwas ins Herz geschrieben hat, hat zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu nennen, dazu geführt, dass Becky und ich, die das geteilt haben, nach Wilster hingezogen sind, um eine Gemeinde zu gründen. Und das war auch wirklich sehr schräg. menschlich gesehen sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das klappt. Und es mangelte nicht an Menschen, die uns gesagt haben, doch mal sehen, ob das dann sowas wird. Und tatsächlich aus Itzehoe heraus, Burkhard, der uns unterstützt hat, der uns unter den Fittichen auch genommen hat, gehörte zu den wenigen, die mit Glauben auf diese Geschichte eingegangen sind. Die Mehrheit, die sagten, die werden uns die Schafe klauen und Begründung hier und Begründung da, weshalb das alles nicht klappen könnte, macht man nicht in Schleswig-Holstein und erst recht nicht auf dem Land und strategisch daneben und da. Ich will nur sagen, dass Gott, und es ist Gott, der die Geschichten schreibt. Gott hat nicht nur eine kleine Gemeinde ins Leben gerufen, sondern er hat eine Gemeinde ins Leben gerufen, das inzwischen noch eine Gemeinde gegründet hat. So schreibt Gott Geschichte. So schreibt Gott Geschichte. Wenn es zu erwarten ist, wenn es menschlich vorstellbar ist, dann brauchen wir keinen Glaube dazu. Und Glaube ist die Währung, mit der Gott unterwegs ist in seine Geschichte. Ich lade dazu ein, risikobereit zu glauben, nicht an mich, nicht an meine Geschichte, sondern an dem, der seine Geschichte schreibt, dem, der weit mehr um die nächste Ecke parat hat, als wir uns vorstellen können, meiner festen Überzeugung nach. Und ich wünsche dir und mir von tiefstem Herzen, dass wir es erleben werden, wie diese Regen fällt und Wiederherstellung Leben schenkt, Dinge neu macht, zur Ehre Gottes und zu seiner Anbetung.